nach der großen Pause ist hier mit der dreiteiligen Sondersendung zum PXP-Festival. Jetzt dürft ihr euch auf eine weitere Fishbowl-Diskussion freuen, wieder moderiert von Stefan Mintert. Es geht auch um das Thema, wie bekommen wir die Transformation an Schule hin. In dieser Runde sprechen Katharina Wiss, sie ist Gründerin der Leadership Education Academy, LEA. Tim Wärmter, er ist Gründer vom Futsal Camp Anstoß, genauso wie AK Schmeter. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und gedanklichen Mitdiskutieren.
Fishbowl heißt, alle, die hier zuschauen, alle, die hier vorbeikommen, dürfen gerne mitdiskutieren. Wir haben jetzt zwei Hocker da stehen, es ist ganz entspannt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt unbedingt mal eine Frage loswerden oder ein Statement loswerden zum Thema Bildungstransformation, nehmt gerne Platz, ich nehme euch dran und ihr dürft es dann gerne teilen. So, genau. Und ich würde mit einer Einstiegsfrage starten und danach ist der Platz hier vorne freigegeben und ihr dürft alle gerne Platz nehmen. Und zwar, Katharina, dich würde ich direkt mal fragen, mit Blick auf Bildungstransformation, was bewegt dich denn gerade?
Bewegt mich recht viel. Mich bewegt vor allen Dingen, wie wir viel mehr Eltern und Pädagogen informieren über all die Gelingensbeispiele, die es gibt. Ja, wir hatten ja vorhin schon die erste Runde, wo ich dabei war und es gibt da einiges aufzugreifen, aber ich versuche nochmal aus einer anderen Perspektive drauf zu schauen. Wir brauchen auch mehr Journalisten, die über die Gelingensbeispiele in Schulen deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum berichten. Wir brauchen mehr Presse auch in Richtung Ministerien. Das bewegt mich. Und natürlich, wie wir das Thema Achtsamkeit in eine neue Qualität vom Verständnis des Begriffes bringen, weil Achtsamkeit, da gibt es die individuelle. Das ist zum Beispiel, wenn ich auf die Yogamatte gehe, ja, das individuelle Achtsamkeit. Dann gibt es die soziale Achtsamkeit, zum Beispiel aktives Zuhören, achtsames Zuhören und die ökologische Achtsamkeit. Da gibt es ganz verschiedene Tools, um das zu trainieren. Und da wünsche ich mir und dafür stehe ich auch ein, dass wir das mehr in die Breite bringen und vor allen Dingen in die Schulen.
Vielen Dank. Akash, was bewegt dich denn gerade?
Jetzt gerade bewegt mich... Wenn ich jetzt so reinschaue, dass alle hier da sind und so zuhören, das bewegt mich zur Freude. Vielen Dank, dass ihr erstmal da seid. Applaus für euch. Ja, aber was mich tatsächlich in der Bildungswelt oder in der Schule beschäftigt, und das ist schon seit Jahren so, ist Bildungsgerechtigkeit, Startchancen. Wie kann es sein, dass einige Jugendliche oder Kinder bessere Chancen haben als andere? Und wie können wir es schaffen, dass alle die gleichen Chancen haben und am Ende das gleiche Potenzial entfalten können? Das bewegt mich und ich versuche da auch meine Rolle zu finden, vielleicht auch als Vorbild. Ich bin auch, hatte auch schwierige Startbedingungen, dann trotzdem Abitur schaffen, Bachelor nochmal hinterher, jetzt inzwischen nochmal Masterstudium, dass ich da auch als Vorbild vorangehen kann für Jugendliche. Und ja, die Art und Weise, wie schaffe ich es, wann kann ich es packen, wen brauche ich dafür, das sind so Sachen, die mich bewegen. Und ich freue mich, hier zu sein und auch meine Punkte, meine Vision mit euch zu teilen. Danke.
Ja, genau, vielen Dank, dass wir hier sprechen dürfen. Aktuell, glaube ich, mit Anstoß vor allem treibt uns gerade so ein bisschen die Frage um, inwiefern wir dieses ehrenamtliche Projekt eventuell auch professionalisieren können. Das ist was uns gerade umtreibt. Da haben wir verschiedene so systemische Barrieren, auf die wir stoßen. Man ist halt mit sozialen Projekten immer sehr abhängig von Fördergeldern, die häufig nicht so gerne für institutionelle Förderung ausgegeben werden, sondern primär um ja, Projekte, einmalige Investitionen zu tätigen. Und das macht es uns gerade, die wir uns selber jetzt in so einem Professionalisierungskontext befinden, super schwer, über ein Jahr Zyklen hinaus zu planen. Und das ist was, wo wir ja gerade so ein bisschen mit der Idee, die wir haben und auch also viele Ideen, die wir haben, auch mit Anstoß in der Bewegungsförderung auch Soft Skills bei Schülerinnen und Schülern fördern zu können. Die Idee ist super, wir haben noch mehr Ideen. Die Frage ist, wie bringen wir sie jetzt so ein bisschen auf die Straße und kommen so ein bisschen über dieses Ehrenamtliche, was wir gerade machen, mit Einmalförderung und sehr aufwendigen Fundraising und das halt, wie gesagt, neben unserer aktuellen Tätigkeiten noch, kommen wir so ein bisschen an unsere Grenzen. Also das ist sowas, was uns ein bisschen umtreibt. Wie schafft man es, ja, einen Impact zu haben, um, genau, und davon auch leben zu können vielleicht. Also um es mal ganz pragmatisch zu sagen.
Vielen Dank. Die Plätze hier vorne sind freigegeben. Wenn ihr was sagen möchtet, wenn ihr was fragen möchtet, nehmt gerne jederzeit Platz. Ich nehme euch dran und dann dürft ihr euch gerne an der Diskussion beteiligen. Für den Moment, Akash und Tim, ihr wart beide an Schule. Ihr habt beide 2 Jahre quasi im System gearbeitet. Tim, von dir habe ich gehört, du wirst wieder Lehrer. Ist das richtig?
Genau, ja. Ich werde jetzt zum neuen Schuljahr den Quereinstieg hier in Berlin wagen. War jetzt 2,5 Jahre in einem ganz anderen Feld. Nicht ganz anders, auch im Bildungsbereich, aber auf einer anderen Ebene. Und genau, die Arbeit im Feld, also mit den Schülerinnen und Schülern, die hat mir dann doch gefehlt. Jedes Anstoßcamp, 2-mal im Jahr, jeweils 5 Tage, hat mir das wieder verdeutlicht.
Sehr gut. Und Katharina, genau, du arbeitest viel mit Lehrerinnen und Lehrern. Du hast mir gerade nochmal von eurem Achtsamkeitsansatz erzählt, von dem Coaching. Was würdet ihr denn jetzt sagen aus eurer Erfahrung im System, eurer Erfahrung mit dem System? Wie kriegen wir denn jetzt Bildungstransformation voran? Was braucht es? Was müssen wir machen?
Was müssen wir machen? Es fängt, und da knüpfe ich gern bei Helga an, es fängt bei uns selbst an. Also diese innere Transformation, dieses Loslassen von alten Mustern und Lust auf Entwicklung überhaupt zu haben, das merke ich ganz oft, wenn ich mit Kollegen, also mit Kolleginnen zusammen bin, dass sie Angst vor etwas Neuem haben. Und mit Angst kommen wir nicht weiter. Das heißt, diese Angst abbauen und Räume schaffen, die sozusagen, wo wir von der Trennung in die Verbindung kommen. Also Vertrauensräume. Und das ist mein Traum auch von Schule, dass Schule ein sozialer Vertrauensraum wird, weil dann habe ich auch Freiraum zum Lernen. Also dann werden nicht irgendwelche Ängste angetriggert, ja, oder schwierige Muster, sondern dann ja, gibt es einen Ort, wo ich gesehen werde. Also als ganzer Mensch, der ich bin. Es sind ja heute schon diverse Beispiele geliefert worden. Andreas Schleicher hat das so wunderbar zusammengefasst, auch was es braucht. Und wir brauchen Vertrauensräume, um aus dieser Angst rauszukommen. Die ist uns ja auch antrainiert. Und die gehört noch zu dem alten Schulsystem. Deshalb ist die innere Transformation, wo jeder Schulleiter mit was dazu, oder jede Schulleiterin, alle Aktiven was dazu beitragen können, dass wir neue Räume der Begegnung haben. Und da brauchen wir natürlich auch Vorbilder, die diese Räume halten und tragen. Das ist ganz wichtig. Und deshalb setzen wir uns bei der Lea ein für das Stärken von Führungskräften letztlich im Bereich Schule.
Gleiche Frage.
Dazu, also zu diesem Angstthema, eine ganz lustige Anekdote, lustig und irgendwie auch tragisch. Aber an der Schule, wo ich damals war, 2018 bis 20, gab es sowohl die Kreidetafeln als auch die Smartboards mit Overhead, also mit Projektor, also diese mit dem Beamer, die Smartboards, nicht die Bildschirme. Und sozusagen, man wollte diese Doppelstruktur schaffen, um keine Kollegin, keinen Kollegen zu überfordern und denen die Möglichkeit zu geben, beides nutzen zu können. Das Problem ist, das hat man mir dann dort erklärt, dass der Kreidestaub die Projektoren kaputt macht über Dauer. Das heißt, die sollten nicht in einem Raum sein. Das heißt, man geht sozusagen in diese Komfortsituation, um eben diese Angst oder diese, ja, naja, außerhalb der Komfortzone, die Lernzone oder Panikzone dann vielleicht in einem Bereich, genau, zu vermeiden, schafft man irgendwie eine Doppelstruktur, die dann aber leider auch sehr destruktiv ist. Das heißt, wenn wir jetzt zwischen Revolution und Evolution diskutieren, dann geht es natürlich auch um die Frage, wie viel ja, Unwohlsein kann durch Veränderung ausgelöst werden. Ne? Das genau. Die Freunde von der Mutakademie sind gar nicht mehr da, aber die haben immer gesagt, durch Reibung entsteht auch Wärme. Und genau, das ist so ein schönes Bild irgendwie, wenn man tatsächlich was verändern möchte, Transformation schaffen möchte. Es wird wahrscheinlich immer ein bisschen ja, Unwohl kreieren bei manchen, genau.
Ja, die Frage, die sich für mich stellt, ist, was wollen wir denn transformieren überhaupt? Weil ich hatte das Glück oder habe das Glück, ich habe an mehreren Schulen gearbeitet und jede Schule, jede Schulleitung, jede Schülerin, jeder Schüler, die haben andere Herausforderungen, wünschen sich andere Transformationen. Deswegen bin ich immer ein großer Fan von Beobachten, weil durch Beobachtung ist damals auch Anstoß entstanden. Ich zumindest hatte in meiner Englischgruppe viele Jungs, die waren mega gut auf dem Fußballplatz, konnten da Tricks erklären, konnten irgendwelche Übersteiger vormachen. Aber sobald es darauf ankam, Englisch ein Referat zu erklären oder auf Deutsch, sind sie gescheitert. Und deswegen denke ich, man muss die Leute erstmal ansprechen. Was sind Herausforderungen? Was wollen wir transformieren? Weil ich denke, jede Transformation muss an die Schule passen. Weil wenn sie passt, dann ist das auch langfristig und nachhaltig etablierbar und auch umsetzbar. Weil Transformation oder beziehungsweise Veränderung muss nicht nur mal wehtun, kann auch schön sein. Siehe Schmetterling.
Dankeschön. Wir haben, Katharina möchte noch was dazu beitragen. Wir haben den ersten Gast danach.
Ja, ich würde das gerne ergänzen durch Erfahrung an zwei Schulen in Ludwigshafen, an den Brennpunktschulen, Realschulen Plus. Und wir haben die 5 Jahre lang begleitet, also mein Partner, ich bin später dazugekommen. Und das ist so wichtig, dass Schulen einfach Coaches bekommen, dass sie Schulentwicklungsbegleitung bekommen, dass das finanziert wird, nicht nur durch Education Y, die das in dem Fall oder BASF finanziert werden kann. Das gehört an jede Schule. Und es kann nicht sein, dass Schulleitungen dastehen und sagen, ich kenne keine Stiftung, wir haben keine Förderung, wir haben keine Unterstützung vom Schulamt und werden damit alleingelassen. Ich finde, das kann nicht sein.
Ja, hallo erstmal, schön, dass ihr hier seid. Jens, ich dachte, ich mache hier mal den Anfang und wollte euch auch nochmal motivieren. Ich schaue mal hier in die Runde. Wir zeichnen das Ganze auch auf als Podcast. Das heißt, ich beschreibe mal, hier sitzen, stehen etwa 30 Menschen um uns herum. Und denken, glaube ich, gerade ganz viel nach. Und ich würde mal gerne das Wort Räume nochmal als Stichwort nehmen. Ihr habt alle drei, glaube ich, darüber gerade gesprochen. Und ich finde das einen ganz, ganz entscheidenden Begriff, wenn wir diese Frage gerade diskutieren. Und wir brauchen, also meine Meinung dazu ist, dass wir brauchen Räume physisch auf der einen Seite und aber auch psychisch. Das heißt so, ja, Achtsamkeit, darüber sprachst du vor. Und ich würde mal auf die physischen Räume nochmal eingehen. Das heißt, konkrete Räume, die wir überhaupt bespielen können, um das, was ihr, Akash und Tim, du auch gerade gesagt habt, dass das entstehen kann, man überhaupt in den Dialog kommt, um, ne, was wollen wir transformieren überhaupt, ne? Wie soll Schule überhaupt aussehen? Dann brauchen wir, wenn wir jetzt konkret in Schule gehen, brauchen wir natürlich auch einen Raum, wo wir zusammenkommen können. Und ganz spannend war, ich bin selber auch Teach First Alumnus, in meiner Schule gab es ein rotes Sofa. Und dieses rote Sofa war ähnlich wie diese beiden Sofas hier an die HörerInnen draußen. Hier sind 2 grüne Sofas, dort sitzen die 4 Menschen gerade. Und auf diesem Sofa, da kann man zusammen. Stand im Lehrerzimmer und das war der einzige Ort der Ruhe. Und es war der einzige physische Raum, wo überhaupt so ein Dialog stattfinden konnte. Und das habe ich gemerkt in meiner Fellow-Zeit, 2 Jahre auch an der Schule in Hamburg. Die haben so gefehlt, diese Räume. Und die brauchen wir viel, viel mehr. Weil nur in denen kann etwas entstehen, kann etwas gedeihen. Und das braucht es als Start für Transformation. Und das ist auch genau das, was hier auf dem PXP-Festival ja gerade stattfindet. Ist im Prinzip auch ein großer Raum, was da genau entsteht und wie Menschen über Transformation nachdenken, das ist natürlich das, was man erstmal diskutieren muss. Und genau, deswegen, das würde ich so ergänzen und in der Richtung auch nochmal an euch beide. Mega geil, dass ihr so einen Anstoß Futsal campt als außerschulischen Lernort, als Raum, wo diese Erlebnisse und wirklich diese Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht werden und Schülerinnen und Schüler, ja, lernen. Und ich sag fast echt lernen und nicht so, wie es in der Schule ist. Danke.
Ich würde da kurz mal anknüpfen. Dankeschön, dass du die Sofas auch genannt hast, weil ich gerade in einer Schule, eine Grundschule in Bremen war, die jetzt ein rotes Sofa, was im Lehrerzimmer steht, als Achtsamkeitsecke ausbauen wollen. Und ich werde Sie anregen, euer Beispiel, dein Beispiel erzählen, dass Sie es auch als Anregung für Transformationsgespräche nutzen. Deshalb vielen Dank für dieses Beispiel.
Dankeschön, Jens. Wir haben direkt den nächsten Gast. Stellst du dich kurz vor?
Hallo, mein Name ist Julia Kelch. Ich bin ehemalige Lehrerin, Mama von 2 Kindern und habe ein Unternehmen mitgegründet, das heißt Stark ins Neue. Und wir haben eigentlich einen ähnlichen Ansatz. Also wir wollen auch Persönlichkeitsentwicklung in die Schulen bringen, weil ich habe an mir festgestellt, wie wichtig diese innere Arbeit ist. Ganz zu Beginn war ich Lehrerin und wollte dann immer so die Kontrolle über die Klasse haben, wollte, dass alles ruhig ist, dass alles so wie am Schnürchen funktioniert und ich muss ja den Stoff vermitteln und das ist so wichtig und man hat da in dem Referendariat auch so ein bisschen den falschen Fokus mitbekommen. Also der Fokus für mich mit den Betreuungslehrern und so weiter war immer so auf, wie vermittelst du den Stoff? Und dann war ein ganz, ganz großer Schmerz in mir und auch in ganz, ganz vielen anderen jungen Lehrern, die wollen eigentlich die Verbindung zu den Kindern schaffen und gleichzeitig wird aber nur geguckt, methodisch dann diese Stunde auseinandergepflückt. Und dann sitzt du zu Hause und bereitest stundenlang eine Stunde vor und auf einmal wird es so auseinandergepflückt. Und dann entsteht ein Riesenschmerz, so ich habe Angst, Fehler zu machen, ich traue mich nicht mehr, ich muss immer die Kontrolle behalten. Und als junge Lehrerin habe ich dann auch erlebt, wie schwierig es war, dann auch bei anderen Lehrern zu hospitieren. Die wollten keine Zuschauer in ihrem Klassenzimmer, die wollten nicht mehr dass da jemand hinten drin sitzt, weil die total angespannt waren, der könnte jetzt ein Urteil über mich fällen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir andere Menschen sehen, wie die mit Kindern umgehen, wie die lernen. Und ich glaube, dass wir wirklich viel mehr Raum brauchen für dieses Zwischenmenschliche und den Fokus mehr auf die Beziehung, auf die Gefühle, auf was geht in mir vorlegen, anstatt auf dieses reine Wissen, sage ich mal. Genau, so.
Hallo, ja, da möchte ich gerne ansetzen. Ich bin Lisa, ich bin Hochschuldozentin an der Humboldt-Uni und bilde Lehrkräfte aus. Und das ist genau das, was ich finde, kommt im Studium total zu kurz. Also wie häufig spreche ich mit meinen Studierenden und die sagen, wir haben keinen Platz für zwischenmenschlichen Austausch. Wir haben keinen Platz, um die sozioemotionalen Faktoren zu besprechen. Was heißt es dann, Lehrkraft zu sein? Was kommt da auf mich zu? Und da mit Blick auf Räume schaffen, doch du hattest Räume gesagt, ne? Wir müssen Räume schaffen. Ach, du warst das, genau. Würde ich mir da auch wünschen, also auch schon in der Lehramtsausbildung, also weitaus früher, wir in der Lage sind, da auch schon Räume zu schaffen, um die Studierenden auch dort zu zeigen, das könnte Thema sein, wie verhaltet ihr euch, wie könnt ihr euch fühlen, wie geht ihr damit um, was bedeutet es zum Beispiel im Stressmanagement gut mit großen Konflikten in der Schule zum Beispiel umzugehen. Und da wünschte ich mir von der Lehramts- oder von der Lehrkräfteausbildung da noch deutlich mehr Räume, um das auch noch stärker voranzutreiben.
Das ist total super und gleichzeitig ist es einfach die innere Arbeit, dass ich an mir lernen darf, nicht die Kontrolle im Außen zu suchen, sondern ich darf mir lernen, diese Sicherheit zu geben. Und da braucht es wirklich Mentoren, die da vorgehen und den Raum schaffen, dass ich mich da drin erfahren kann. Und das sollte wirklich schon ganz, ganz früh. Und ich finde es so toll, wenn das die Kinder halt schon lernen in der Schule, dass sie einfach Dinge ausprobieren und entdecken dürfen und auch für Fehler nicht so bewertet oder verurteilt werden, sondern dass wir sie wirklich für Fehler feiern. Denn ein Fehler lässt mein Gehirn wachsen. Jeder Fehler lässt mich wachsen. Ja.
Das ist ganz toll. Ich gebe euch das mal zum Angucken mit und wollte dir noch mitgeben, es gibt das Netzwerk Achtsame Hochschulen. Vielleicht gehst du da auch mal drauf. Und natürlich Helga mit ihrem Potenzialblick, also nicht nur Helga, sondern die Helga-Bronninger Stiftung, auch unsere Gruppe Pioneers of Education voranbringen möchte. Ja? Ich höre zu. Ich übe den Potenzialblick und bin ich im Problemblick. Das gehört alles mit dazu und das gehört unbedingt mit ins Studium. Sie ist ja auch mit verschiedenen Hochschulen in Kontakt. Und wir haben jetzt auch in der Lea mehr und mehr Hochschulen bis hin, das hat mich sehr gefreut, da hat eine Teilnehmerin beim Workshop absagen müssen, weil sie krank ist. Und sie kam aus einer Polizeihochschule. Da habe ich mich so gefreut, Abteilung Kriminologie, dass sie sich für unsere Achtsamkeitsformate interessiert. Und eben achtsame Hochschulen ist sehr empfehlenswert. Es gibt tatsächlich eine Hochschule in, ich glaube, das ist die TU Darmstadt, wo wahrscheinlich vom Hausmeister bis zum Dekan oder Dekanin, die alle eine Achtsamkeitsausbildung machen, um die soziale Achtsamkeit zu praktizieren. Und dann können wir auch auf dem Planeten Erde besser aufpassen.
Vielen Dank. Ich möchte gerade einmal diese ganzen, was ihr jetzt gerade benannt habt, diese ganzen Zwänge, diese Rahmenbedingungen, diese Widerstände aufgreifen. Ja, wir haben gerade angefangen mit Geld. Einerseits das, was ihr macht, ihr steht vor dem Problem, ihr macht es ehrenamtlich und möchtet das gerne institutionalisieren und dann natürlich auch zumindest von leben können. So habe ich das gerade ein bisschen verstanden. Du hast es gerade selber gesagt, eigentlich bräuchten alle Schulen einen Coach, eine Schulbegleitung, jemanden, der sie dabei unterstützt, externe Akteure. Und das ist dann immer die Frage des Geldes. Dann haben wir ja das Problem, dass es keine Räume gibt. Du hast es gerade gesagt, eine Lehrkraft, die quasi zur Lehrkraft wird, kommt mit einem gewissen Mindset, was sie quasi schon in der Ausbildung lernt, nämlich ich muss den perfekten Unterricht machen, denn danach werde ich geprüft werden. Ja, also alle, die hier Lehrkräfte sind oder mal irgendwas von der Ausbildung im Referendariat gehört hat oder im Freundeskreis Referendare haben, die wissen, glaube ich, dass kurz bevor der Unterrichtsbesuch ansteht, alle nicht mehr schlafen können, weil sie den einfach perfekt vorbereiten müssen. Die Kinder, die stören, die sind heute nicht da, die Unterrichtsstunde wurde schon mal gehalten und es hat eigentlich nichts mit Realität zu tun. Die Fellows wissen es selber ganz gut, wenn sie dann das erste Mal Feedback von ihren Programmmanagern wiederbekommen und die denen sagen so, ja, hol mich bitte dahin, wo alle über Tische und Bänke gehen, das ist ein anderer Ansatz, ja, denn da wird euch wirklich geholfen. Was würdet ihr euch denn, wir haben jetzt gesagt, Revolution oder Evolution, was braucht es denn jetzt eurer Meinung nach aus systemischer Sicht, damit das möglich gemacht wird? Also ihr dürft jetzt gerade rumspinnen, ihr sagen, okay, wir machen Revolution, wir machen alles platt, bauen was Neues auf, oder wir können aus den Strukturen, die es gerade gibt, kann was erwachsen, aber dafür brauchen wir das, das, das. Dafür muss das und das passieren. Wie kriegen wir das hin? Große Frage, ich weiß.
Also wir brauchen erstmal wirklich wieder diese Verbindung miteinander, also raus, also sagen vom Ego zum Eco, ja, also hin zu der sozialen, also zu dem Wert einer, der Intelligenz, der Gruppenintelligenz, zu wissen, ich brauche ein Gegenüber, wir schaffen das nur im Team. Und die besseren Ideen kommen, wenn sich einfach zwei Herzen und zwei Gehirne verbinden. Das sind so Basiswissen, was fehlt, das muss in die Schule. Ja, wir brauchen, also sozusagen Achtsamkeit als Metakompetenz heißt, achtsame Selbstführung, das braucht jeder Erwachsene. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Transfer dieser elementaren Techniken und weniger Wissen. Also es gibt den Begriff der horizontalen Bildung, das ist einfach breites Wissen aufnehmen. Nein, wir brauchen die vertikale Verbindung, wo Geist, Körper und Herz miteinander verbunden sind. Und das ist der einzige Schlüssel aus meiner Sicht.
Vielen Dank.
Ich fand den Ansatz, jetzt schon so auf die Lehrkräfteausbildung zu gucken, irgendwie schon, also wie gesagt, ich bin auch nur Teilnehmender, ich bin kein Experte in Bildungspolitik und was wir aber aus Anstoßperspektive, also das ist nur in Anführungsstrichen ein Feriencamp. Und die Kids, die bei uns mitkommen, die gehen schon sehr bestärkt aus dieser Woche raus, weil wir die Teilnehmenden selber die Trainings leiten. Das ist das eine und das ist total bereichernd und total schön zu sehen. Das andere sind die Betreuenden und die ehrenamtlichen Kräfte, die wir mitnehmen, um diese Kids zu begleiten in dieser Woche. Und da haben wir teilweise auch angehende Lehrkräfte und ich finde gerade dieser Punkt in einer positiven Fehlerkultur und auch irgendwie so eine Art von Achtsamkeit üben zu können, das ist, glaube ich, was wahnsinnig wirken kann. Also genau, das unterstreiche ich das vorher genannte 100%. Ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass wir genau Fehler entstigmatisieren, dann sind wir schon auf einem sehr guten Weg, ja.
Ja, ich bin immer total bei Ihnen, weil genau darum geht's, mehr ins Fühlen zu kommen und wirklich selber in mir, was löst das jetzt im Außen in mir aus? Warum stresst mich diese Situation? Was habe ich für Glaubensmuster? Was habe ich für Denkweisen oder Erwartungen, dass das jetzt alles in mir vorgeht und aufzuhören, die Dinge, die andere tun, auf mich zu projizieren oder auf sie zu projizieren. Und das macht unser Miteinander so viel friedlicher, weil ich weiß, ich brauche es nicht persönlich nehmen, sondern das geschieht einfach und es spiegelt mir was wieder, was aber in mir ist. Und dann können wir anfangen, die Kinder nicht mehr durch unsere enge Brille zu sehen, sondern wir haben einen viel weiteren Blick. Und ich glaube, dann brauche ich auch gar nicht mehr so die Kontrolle halten, sondern alles ist ja immer gut, so wie es ist. Und dann kann der Unterricht viel freier und lockerer werden mit viel mehr individuellen Angeboten. Und das ist sowas, was mir immer vorschwebt, dass wir einfach viel freier lernen und es auch nicht diese ganzen Tische braucht, sondern dass ein Kind seinen Ort wählen kann, wo es einfach jetzt gerade gerne sich dieser Aufgabe widmet oder sich sogar die Aufgabe einfach aussuchen kann, was das Kind gerade interessiert.
Dankeschön. Ich würde gerne noch ein bisschen früher ansetzen. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir Fehler zulassen, dass Lehrkräfte achtsamer sind, bedeutet das, sie brauchen Ressourcen. Ressourcen wiederum sind zurzeit knapp. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt, du hast ja gesagt, wie könnten wir mal ein bisschen rumspinnen. Damit Lehrkräfte Ressourcen haben, bedeutet das A, einen ko-konstruktiven Austausch mit Lehrkräften, also mehr kooperieren, mehr miteinander ins Gespräch kommen, Materialien austauschen, einfach um mehr Zeit zu gewinnen. Zweitens würde ich dafür plädieren, dass wir diese ganze Bürokratie minimalisieren. Also Schulleitungen sind massiv damit beschäftigt, Anträge zu stellen, Verwaltungsaufgaben zu managen. Und die Zeit geht da verloren, um wirklich aktiv zu werden in der Schule. Und das würde ich mir zum Beispiel wünschen. Also wenn wir es schaffen, die Bürokratie abzubauen, haben Lehrkräfte auch mehr Zeit und mehr Ressourcen, um sich eben mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil die aktuelle Praxis an Schulen sieht eben eher aus, ich muss irgendwie versuchen, dass meine SchülerInnen zur Schule kommen. Ich muss versuchen, dass ich den Lehrkräftemangel irgendwie hier an meiner Schule in den Griff bekommen kann. Jetzt auch noch zu sagen, ja, wir probieren jetzt einen achtsameren Unterricht zu machen, grenzt quasi an einer Unmöglichkeit in einer Schule, die einfach mit real existierenden Problemen zu kämpfen hat. Und da, finde ich, bräuchten wir mehr Ressourcen an Schulen, weil ansonsten verpuffen leider, wie so häufig, diese ganzen vielen großartigen Ideen. Und deswegen würde ich wirklich sagen, auf Seiten der Bildungspolitik nicht so viel Bürokratie für die Lehrkräfte.
Also ich stimme dir sehr zu mit der Bürokratie, mit der Achtsamkeit und Ressourcen sehe ich das anders. Wir brauchen nämlich für Achtsamkeit überhaupt keine Ressource. So, wir brauchen keine Ressource dafür, sondern wir haben das in uns. Das heißt, ich brauche nur einen Haltungswandel und einen anderen Fokus. Und der schenkt mir Kraft und Energie. Das heißt, für mein gesamtes Leben, für alles, was kommt, nachdem ich mich entscheide, mich selbst wahrzunehmen, mein Gegenüber mehr wahrzunehmen, ohne gleich zu agieren oder zu reagieren. Also sozusagen das Beziehungslernen, was auch bei Into Soft 3 von der Helga-Bräuninger-Stiftung praktiziert wird, mich da hineinzubegeben. Und es bereichert mich auf allen Ebenen, forever. Ich stärke meine Familie damit, ja, das Kollegium, alles. Und es braucht keine extra Ressourcen, das wollte ich noch betonen.
Ich würde gerade eine, genau, du möchtest gerne antworten, ich würde gerne noch eine Frage noch dazu einschieben, ja. Und zwar, weil du ja in der Lehrkräfteausbildung bist, was brauchst du, damit du deine Arbeit in der Ausbildung der Lehrkräfte besser gestalten kannst, mehr mit dem, von dem, was du hier hörst, wo du sagst, hey, mache ich einen Haken dran, würde ich gerne genauso machen, damit du das umsetzen kannst?
Ich würde sagen, dass ich schon sehr viel Graubereich mache, also ich mache schon mehr, als, glaube ich, von mir verlangt wird, weil ich eben merke, so wie es angedacht ist, verliere ich meine Studierenden. Das funktioniert nicht. Ich muss Zeit einräumen. Ich muss regelmäßig mit denen in den Kontakt kommen. Zum Beispiel habe ich jetzt mich dagegen entschieden, anstatt dass die einfach nur einen Seminarbericht am Ende schreiben, lade ich die ein, mit mir einen Podcast zu machen, dass ich mich mit denen zusammen hinsetze und die beschreiben, was haben sie beforscht, was haben sie untersucht, mit denen ins Gespräch zu kommen, mit denen gemeinsam zu reflektieren. Dafür ist keine Zeit. Wir haben, das ist ja das Witzige daran, die Politik sagt, wir haben Lehrkräftemangel, aber wir haben noch einen viel größeren Mangel in der Hochschulausbildung. Wir haben einfach keine DozentInnen. Ich frage mich immer, wieso wird da Gelder gestrichen? Wir haben einfach viel zu viele Studierende, gerade Lehramtsstudierende, für zu wenig Personal. Wie soll das funktionieren an Hochschule? Dann haben wir dazu noch diese vollkommen prekären Arbeitsbedingungen. Ich sag nur, ich bin Hanna, Wissenschaft-Zeitgesetz. Und diejenigen, die ja die Hochschullehre stemmen, das sind frisch gebackene Masterstudierende, die ihre Doktorarbeit schreiben, die eine Lehrverpflichtung haben und die machen dann die Lehrkräfteausbildung. So, das ist leider Status quo an Hochschulen. Und das ist etwas, was in meinen Augen wirklich schlimm ist, weil damit, also als ich früher Dozentin geworden bin, also als ich noch meine Doktorarbeit dann angefangen habe, ich musste nichts vorweisen an didaktisch-methodischen Ausbildungssachen. Also das Einzige, was mich qualifiziert hat, in der Lehrkräfteausbildung tätig zu sein, war mein Masterabschluss. That's it. Also es bedarf in meinen Augen A, ein didaktisch-methodisches Grundwissen von Dozierenden und Zeit. Ich möchte mich mit meinen Studierenden zusammensetzen und reflektieren über diese 90 Minuten hinaus. Und dann halt nicht mit 30 Leuten im Seminar. Das funktioniert nicht. Ja. Ach so, doch, aber ich wollte noch eine Nachfrage noch an dich stellen. Ja, du hast recht, Achtsamkeit bedeutet keine Ressource, aber sich zu reflektieren schon. Und damit ich es schaffe, erstmal achtsam zu sein, bedeutet es, mich zu reflektieren, dass ich achtsam sein möchte. Und das, finde ich, bedeutet Ressourcen, weil das bedeutet, sich da anzugucken, wo es am meisten wehtut.
Da möchte ich doch noch antworten, wenn es um innere Entwicklung geht, das setze ich als Grundvoraus, also als Voraussetzung voraus für, übrigens für alle Erwachsene, besonders auch für Pädagogen und Pädagoginnen. Und dafür keine Zeit. Was ist das für ein Leben, frage ich mich. Also ich brenne für Veränderung, für Entwicklung, für etwas Neues zu entdecken. Da ist doch viel früher schon ganz schön viel schiefgelaufen, offenbar.
Ja, also nachdem ich den Schmerz kenne, also ich habe mich als Lehrerin früher erlebt, als die Schimpfende, die dann immer mit dem Gesicht heimgegangen ist und mich gefragt habe, hä, so wollte ich ja nie Lehrerin sein. Ich wollte das ja gar nicht so. Ich bin aus einem ganz anderen Grund Lehrerin geworden. Und ich angefangen habe, in meiner Freizeit, in den Ferien, immer über mein Pensum hinaus, mich mit mir zu beschäftigen, klar, ich habe die Zeit investiert. Ich habe viel Geld und viel Zeit und viel Energie investiert für diese innere Arbeit. Aber es hat mir unglaublich Energie und Freiheit und Gelassenheit zurückgegeben. Und das, was ich auch bei ganz vielen Lehrerinnen, mit denen ich in Kontakt bin, beobachte, die sind an Brennpunktschulen, die haben, ich glaube, 16 Kinder hat sie mir vorgestern habe ich mit einer telefoniert in der Klasse, 7 ukrainische Kinder, noch Integrationskinder und also nicht die besten, sage ich mal, Voraussetzungen für eine Klasse. Und sie hat gelernt, in dieser Klasse mit dieser Situation glücklich zu sein. Durch die innere Arbeit hat sie einen Weg gefunden. Natürlich ist es nicht, wie sie Unterricht dachte, dass sie macht, aber sie hat ihren Weg gefunden, einfach den Kindern trotzdem, sie hat zu mir gesagt, ich fand es so schön, einen Samen zu setzen, auf die Schüler immer einzugehen, das Gute in den Kindern zu sehen und einen Samen zu setzen. Ich glaube an dich, dass diese Kinder irgendwann in ihrem Leben einen Sinn finden. Ob sie den jetzt finden oder später, das hat sie ja nicht in der Hand. Und ich glaube, das hat mir einfach Kraft gegeben auch, dass ich das nicht kontrollieren muss, so wann ist jetzt ein Ziel erreicht oder wann ist jetzt ein guter Abschluss oder für die Kinder oder für mich jetzt da ein Lernziel erreicht, sondern einfach das ein bisschen mehr loszulassen und einfach wirklich im Urvertrauen sein und diesen Glauben daran zu haben, dass die Kinder ihren Sinn finden werden, weil auch ich den für mich ja gefunden habe.
Genau, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil es mir auch gerade schon gesagt wird. Aber ich würde gerade sagen, ja, wir haben hier einen zivilgesellschaftlichen Akteurin. Ja, wir haben jemanden, Lehrkräfteausbildung. Ich würde sagen, that's a match. Ja, ihr zwei, setzt euch auf jeden Fall nochmal zusammen und quatscht darüber. Ja, wie ist das möglich? Ich finde das großartig, was hier gerade entsteht. Und Tim, ich habe gesehen, du zuckst auch schon. Du möchtest auch noch was gerne dazu sagen. Du kannst es gerne auch direkt in dein Abschlussstatement verpacken. Und genau, das wäre noch meine Frage an meine drei Gäste hier. Was möchtet ihr gerne unseren Zuschauenden, ja? Leute, die an Schulen arbeiten, die mit Schulen arbeiten, die angestoßen sind, was wollt ihr denen gerne noch mitgeben?
Ja, das ist ein super Kompromiss. Genau, also vielen Dank für das wahnsinnig konstruktive Gespräch. Mein Appell ist, bei dem Ansatz der Resilienz und auch der persönlichen Achtsamkeit, das ist ja auch eine Form von, also systemische Defizite zu individualisieren. Also das darf meiner Meinung nach trotzdem nicht unter den Tisch fallen, ne? Es ist trotzdem erstrebenswert, kleinere Klassen zu haben, mehr in die Projektarbeit zu gehen und. Also, weil wir jetzt sehr viel über Achtsamkeit gesprochen haben und Leading Self, das ist ein wahnsinnig guter Ansatz, um mit Herausforderungen zu copen, damit klarzukommen. Das kann aber keine systemischen Defizite, die wir halt im Bildungssystem einfach nicht von der Hand weisen haben, ersetzen. Das wäre mein Appell und mein Schlussstatement.
Also ich möchte das gerne ergänzen und nehme das auch als Schlussstatement. Achtsamkeit ist ein sehr weites Feld und es gibt auch die ökologische Achtsamkeit, die sozusagen ökologische und systemische, und mit der ist das sehr wohl möglich. Ja, man kann also ein ganzes System aufstellen mit Verbindung der sozusagen Körperintelligenz, das ist im Social Presencing Theater möglich, das ist fantastisch. Damit arbeiten auch Schulen als neue Form der Schulentwicklung. Und das ist ganz toll, was da als Lösung aus der Gruppe heraus entsteht. Und das gehört auch zum Feld Achtsamkeit. Das heißt, wir brauchen auch sozusagen mehr Eintauchen und Tiefe in diese neue Grammatik, in diese vielen neuen Begrifflichkeiten. Eben nicht nur in der Digitalisierung, da haben wir unglaublich viele neue Begriffe. Ja, so was Scrum ist und dies und das. Ne? Wir brauchen das auch, was sozusagen die Welt von Achtsamkeit, von Empathie, von Mitgefühl, Compassion, wo ist der Unterschied zwischen Mindfulness und Achtsamkeit, gibt es auch einen Unterschied, ist nämlich nicht nur die Übersetzung. Und das macht Spaß und deshalb, also sich da zu vertiefen und dann zu verstehen, okay, wie arbeite ich dann damit systemisch? Und ich möchte als Abschluss sozusagen Einladung euch alle gern dazu aufrufen, selber mal auf euch selbst zu beobachten, euch selbst wahrzunehmen, eigene Muster zu erkennen. Da fängt es doch an und das ist systemisch.
Ja, mein Abschlusswort oder mein Appell oder mein Anstoß, ich würde einfach sagen, hab Spaß. Lehrer sein, Lehrerin sein, ist nicht selbstverständlich. Dass man allein vor Schülerinnen, Schülern steht, man sollte das genießen. Ich habe vor 2 Jahren als Theaterlehrer gearbeitet und jetzt auch als Sportlehrer. Und die schlimmste Zeit für mich war, als ich diesen Blick hatte, gesagt habe, boah, wieder diese Klasse, nervige Schülerin, nerviger Schüler. Da hat es mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Also sobald ich angefangen habe, mit den Schülern zu sprechen, mehr Schülerorientierung zu gehen, also weg vom Know-What zu Know-How, auch die Schüler einbinden im Unterricht, da hat es angefangen wieder zu blühen und Spaß zu machen. Und das wäre für mich auch an alle Lehrerinnen, alle Lehrer, die hier sind oder die auch Bildung transformieren wollen. Wir arbeiten mit Schülerinnen, mit Schülern, deswegen sollten wir uns auch an die orientieren und machen wir das, dann haben wir auch mehr Spaß, dann kann auch Veränderung gelingen. Und die Strukturen, finde ich, auch nochmal zu der Frage zu gehen, sind schon da. Deswegen plädiere ich auch für eine Evolution. Ich denke, wenn ich an Revolution denke, denke ich an die französische Revolution. Das kann auch Schmerzen verursachen. Aber Evolution Schritt für Schritt alle mitnehmen, weil es geht nur mit allen. Deswegen Hand in Hand, gemeinsam sind wir stark. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Erstmal nochmal einen ganz großen Applaus für Katharina, Akash und Tim. Vielen Dank, dass ihr heute Gäste wart. Danke auch an dich, Julia, und an dich, die hier auch mit zwischendurch mit dabei sind, und an dich, Jens. Und ich möchte auch mit einem kleinen Appell enden. Das war der letzte Fishbowl, aber das Festival ist nicht vorbei. Wir haben hier ganz viel gerade über Räume gesprochen und über Dialog. Ja? Hier sitzen super interessante Menschen, schnappt sie euch, hier sitzen nur interessante Menschen, geht in den Dialog, dafür sind diese 2 Tage da, ja. Festival, lasst uns Bildung feiern, indem wir uns darüber austauschen und uns gegenseitig inspirieren. Habt noch ein wundervolles Festival, nochmal Dank an euch drei, wir haben noch ein kleines Geschenk für euch übrig und damit euch allen ein wunderbares Restfestival.
Ja, vielen lieben Dank an Stefan, an alle Gäste, an alle, die sich eingebracht haben. Also mir ging es auf jeden Fall so, dass es ganz viel ausgelöst hat, ganz viele Gedanken angestoßen hat. Ich finde es total toll. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Denn die Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist eigentlich, wie geht's denn jetzt weiter? Ganz viele Personen sind hier zusammengekommen, haben einen Raum gehabt, um sich auszutauschen, zu vernetzen, groß zu denken, visionär zu sein. Aber wie können wir jetzt den nächsten Schritt gehen? Also wie können wir wirklich diese Future Skills Alliance gründen und an Schule tragen, also zur Transformation beitragen, richtig? Das ist eine Frage, die wir gerne auf unseren Social-Media-Kanälen weiter diskutieren würden, also bei LinkedIn oder auch über Instagram. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, unser, weil der Podcast nach der großen Pause ist auf Social Media nicht aktiv und das stimmt. Und wir haben uns auch gedacht, es macht Sinn, Allianzen zu schmieden, gemeinsam etwas voranzutreiben. Deshalb ist der Podcast jetzt Teil der Teach First Community und ihr findet diese Diskussion und alles Wissenswerte rund um den Podcast jetzt auch über alle Kanäle der Teach First Community. Und dazu noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast, den gibt es jetzt so in dieser Form seit ungefähr 2 Jahren. Und wir haben auch gedacht, jetzt ist es mal Zeit für Veränderung. Wir werden eine kleine Sommerpause machen und euch hoffentlich nach der Sommerpause mit neuen Ideen, neuen Formaten in diesem Rahmen überraschen können. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin dabei seid, wenn ihr weiterhin zuhört. Und wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch gute Pausen.